Sie hören SBS Radio.
Wir sind heute hier zu Gast in der National Gallery of Victoria, hier an der Melbourne St. Kilda Road. Ein ehrwürdiges Gebäude, in dem regelmäßig Weltstars ihre Werke ausstellen, in diesen Tagen auch Deutsche, unter anderem Timo Naseri, der hier bei mir zu Gast ist.
Guten Tag.
Natürlich erstmal willkommen in Australien, denn dass Sie hier angekommen sind, ist ja noch nicht lange her.
Nein, gestern Abend eigentlich erst eingeflogen, noch kein Jetlag, der kommt erst morgen.
Wie fiel Ihnen der Umstieg vom deutschen Winter auf den australischen Sommer?
Sehr leicht.
Sie sind ja beruflich hier, Sie werden mit einem Werk hier zu sehen sein, ab sofort und noch bis April hier als Teil einer Ausstellung. Was wird denn von Ihnen hier ausgestellt?
Ich zeige eine neue Arbeit aus meiner Epistrophe-Serie, die das NGV letztes Jahr akquiriert hat für die Triennale. Nachdem ich Vorschläge geschickt habe, haben die das bewilligt und haben beschlossen, das in Auftrag zu geben und das jetzt in die Show einzubauen und als Teil ihrer Collection zu behalten. Die Arbeit, die ich zeige, besteht aus ca. 700 hochglanzpolierten Edelstahlspiegeln, die basierend eigentlich auf einem ornamentalen mathematischen Prinzip in die Wand eingelassen sind. Das Ganze funktioniert eigentlich als eine Art Loch in der Wand, fragmentiertes Loch in der Wand, was das Licht und die Umgebung in eben 700 Facetten spiegelt und gleichzeitig sich die Spiegel allerdings auch untereinander spiegeln. Also alle sind in einem bestimmten Winkel angebracht, die sozusagen in die Wand reinführen. Und wenn man davor steht und in diese 700 Spiegel guckt, sieht man Fragmente der Umgebung, aber sich selber nicht.
Ich hatte das Glück schon zu sehen, wie das Ganze aussieht, aber um das unseren Zuhörern ein bisschen näher zu bringen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie man so etwas entstehen lässt. Es sieht extrem aufwendig aus. Es ist ja auch sehr groß, das Ganze. Wie breit ist das? Das sind ja Meter.
Das sind, ich glaube, 4,35 Meter breit und 2,50 Meter hoch und 80 Zentimeter tief. Wie gesagt, das Ganze basiert eigentlich auf einem mathematischen Prinzip. Das Prinzip ist eigentlich eins aus der Ornamentik. Das ist eine mathematische Ornamentik, die aus Dreiecken besteht. Erstmal ganz simpel gesagt. Dieses Ornament begegnet einem immer wieder, wenn man durch den Mittleren Osten fährt, relativ regelmäßig an Eingängen von Moscheen oder Medrassen. Sieht man oben im Eingangsbereich eine Art Viertelkugel, die wie so eine Art Honigwabe aufgebaut ist mit häufig bunten Kacheln. Und das ist mir relativ häufig begegnet auf meinen Reisen und ich habe irgendwie immer versucht rauszukriegen, was ist das für ein Prinzip, was dahinter steckt, wie ist dieser Aufbau, wie ist da der Zusammenhang, wie konstruiert man sowas? Das war, eigentlich kommt das Ganze aus einer Neugierde heraus. Und habe dann ein bisschen darüber recherchiert und habe herausgefunden, es gibt eigentlich ein ganz simples mathematisches Prinzip, was dahinter steckt. Das ist eben eine Kombination aus Dreiecken, mit denen man das erstmal als Plan flach konstruieren kann und dann wird quasi dieser zweidimensionale Plan in die dritte Dimension gezogen. Und für den Bau, den ich jetzt mache, also für die Skulpturen, die ich mache, hole ich dieses Element erstmal von der Decke runter und präsentiere es sozusagen gegenüber dem Betrachter. Also es ist eigentlich ein ganz westlicher Blick auf die Sache, nämlich der perspektivische Blick gleichzeitig, dass der Betrachter sich in Perspektive zu dem Kunstwerk setzt. Nicht, wie es in der islamischen Tradition häufiger der Fall ist, dass man nach oben oder nach unten guckt. Und gleichzeitig nehme ich halt auch das Blumige der Kacheln weg und ersetze das eben durch Spiegel, die dieses fragmentierte Bild und dieses eigentlich eine Art Unendlichkeit dadurch auch repräsentieren, dadurch, dass sie sich gegenseitig selber immer wieder spiegeln. Und das ist von der Konstruktion her ist das, konstruiere ich diese Arbeiten zuerst im Rechner. Dann gibt es eine Art Grundkörper, der wird aus Styropor gefräst mit Maschinen. Das muss alles wahnsinnig genau sein, also 0,2 Millimeter Toleranz ist so ein absolutes Maximum, sonst stimmt das nachher alles nicht. Und dann werden die Spiegel, die werden aus hochglanzpolierten Edelstahlplatten ausgeschnitten und werden dann einzeln auf diesem Styroporkörper platziert, geklebt und das Ganze wird an den Kanten dann schön gemacht und in eine Wand eingelassen. Also deswegen erscheint das Ganze nachher als ein Loch in einer Wand.
Wie lange dauert der Schaffungsprozess für ein Werk dieser Art ungefähr?
Ein bisschen schwer zu sagen. Also von den ersten Skizzen bis zum fertigen Objekt sind das wahrscheinlich 10, 11 Wochen, würde ich jetzt mal sagen.
Zurück zu diesem islamischen Einfluss, den viele ihrer Werke haben. Wo kommt der her?
Das frage ich mich manchmal auch, aber ich bin halber Iraner. Ich bin beides. Ich bin Deutscher und Iraner. Ich habe beide Pässe. Ich bin geboren als Iraner in Deutschland. Ich hatte die ersten 3 Jahre nur den iranischen Pass. Mein Vater ist Iraner, meine Mutter ist Deutsche. Mit 3 wurde ich dann auch Deutscher. Ich habe allerdings nie im Iran gelebt. Ich spreche die Sprache nicht. Aber ich nenne das immer so, dass es da irgendeine Art von Sensibilisierung wohl gegeben haben muss durch meinen Vater, durch das Haus meines Vaters, was wirklich bis zu seinem Tod immer wahnsinnig iranisch war. Es hatte die komplette Ausstaffierung von den Perserteppichen, den Miniaturmalereien, Büchern mit der Architektur des Persischen Reiches. Insofern muss das da irgendwie so einen kleinen Samen in mir gepflanzt haben, der dann Interesse bei mir geweckt hat. Aber angefangen habe ich eigentlich als Fotograf und hatte damit gar nichts zu tun und habe bis ungefähr 2001 erst als kommerzieller Fotograf gearbeitet. Dann ab 2001 habe ich mich entschieden, ich möchte eigentlich Kunst machen, weil das Einzige ist, was mich dann doch am Ende glücklich machen könnte. Und habe dann sozusagen als Kunstfotograf ein paar Jahre gearbeitet bis 2004/2005 und bin dann durch einen Zufall eigentlich zur Skulptur gekommen und eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich meine erste Skulptur gemacht habe, war ich relativ verloren und habe nie wieder eine Kamera angefasst und nur noch Skulpturen gemacht. 2 Jahre später mit Zeichnungen angefangen und mittlerweile mache ich auch noch Videos. Ich lasse das so ein bisschen alles auf mich zukommen.
Also fühlen Sie sich jetzt angekommen in Ihrer Kunst auch?
Nee, zum Glück gar nicht. es ist halt immer so ein ziemlich buntes Überraschungspaket. Man weiß nicht so genau, was nächstes Jahr passiert. Also wenn mir jemand vor 5 Jahren gesagt hätte, du beschäftigst dich ganz viel mit Zeichnungen, ab nächstem Jahr hätte ich das nicht geglaubt. Dass ich jemals ein Video mache, hätte ich vor 2 Jahren auch noch nicht geglaubt. Da kommt, glaube ich, noch viel mehr. Ich bin noch ganz gespannt und versuche mich da relativ kindlich offen zu halten. Und mir da keine Schranken zu setzen.
Ist eigentlich dieser islamische Einfluss, den Sie in die Kunst auch reinbringen, ist der in Deutschland eher eine Seltenheit?
Eine Seltenheit ist er nicht. Also es gibt es in dieser Form nicht so häufig. Weil das Problem ist ein bisschen, dass das islamische... Wo fängt man da an? Also das Problem ist ein bisschen das Folgende. Es gibt diese zwei, ich habe das vorhin mal erwähnt, zwei sehr unterschiedlichen Sichtweisen von Kunst, nämlich diese mehr aus dem Orient kommende. Ich nehme jetzt mal den Islam als Religion weg, weil ich bin nicht religiös. Ich habe mit der Religion hat das für mich nichts zu tun. Deswegen nenne ich das jetzt mal das Orientalische und den westlichen Blick. Das Entscheidende, was eigentlich mal stattgefunden hat, was diese zwei Kunstrichtungen so ein bisschen hat auseinandergehen lassen, war in der Renaissance das Aufkommen der Perspektive. Also quasi in Florenz war plötzlich die Perspektive das Stilmittel, was benutzt wurde. Das heißt, dem Individuum kam eine viel größere Bedeutung zu, indem er immer sich in Perspektive gesetzt hat. Man ging vom Individuum aus und weniger eigentlich von einem großen Ganzen. Und in der orientalischen Kunst gibt es diese Fixierung aufs Individuum gar nicht. Das geht ja sogar so weit, dass es eine Art Bildverbot für menschliche Darstellungen gibt. Das wird immer so ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Die wurde irgendwann mal durchgesetzt. Davon steht nichts im Koran, sondern das wurde einfach von Religiösen durchgesetzt. Grund dafür ist aber auch, dass die halt die Welt mehr sozusagen in Fragmenten betrachten. Also alles, was sie darstellen können, ist eigentlich nur ein Fragment von diesem ganz, ganz großen Ganzen. In der westlichen Welt haben wir natürlich einen ganz anderen Kunstdiskurs angenommen. Das heißt, das, was in den letzten 40 Jahren stattfindet in der westlichen Kunstwelt, ist ja in erster Linie Kunst schon auf einer Metaebene, nämlich Kunst über Kunst. Das gibt es in der orientalischen Welt so noch nicht. Ich nenne das häufig so, dass im Orient die Leute keine Angst vor Schönheit haben. Also ein Kriterium, was einem im Westen häufiger mal begegnet, ist, oh, das ist aber schön. Und für zeitgenössische Kunst ist das ein relativ vernichtendes Urteil. Also man merkt, dass es da irgendwie so gewisse Spannungen gibt. Es gibt Leute in Deutschland, die sicherlich auch mit arbeiten. Bei mir ist das ja auch so, ich nutze eigentlich nur diese Elemente. Ich beschränke das dann auf die Mathematik. Ich versuche das alles so ein bisschen weiterzuführen und eine Art Dialog dadurch auch aufzubauen zwischen dieser westlichen und der östlichen Sehweise.
Was wir noch nicht geklärt haben, Timo, ist, wenn Sie nicht bei uns hier in Melbourne auf Besuch sind, dann leben Sie in Deutschland wo eigentlich?
In Berlin. Ich hänge immer noch in Berlin fest. Ich bin in Berlin geboren, aufgewachsen und habe es noch nicht richtig rausgeschafft.
Ist Berlin auch der richtige Boden für Sie als Künstler?
Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, natürlich ist es immer noch der richtige Boden für mich. Ich habe meine Infrastruktur, es ist immer noch ein sehr, sehr guter Ort zum Kunstmachen. Es hat sich aber wahnsinnig viel geändert in den letzten Jahren. Berlin ist überrannt worden von nicht nur Immobilienspekulanten, sondern auch von Künstlern. Also die aktuellen Zahlen besagen, glaube ich, dass in Berlin 12.000 Künstler leben. Die können sich von Kunst, weiß Gott, alle nicht ernähren. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Die Gentrifizierung schreitet mal gerade massiv voran. In der Gegend, wo ich wohne, haben sich die Mieten in den letzten, 4 Jahren einfach mal verdoppelt. Künstler werden im Allgemeinen aus ihren Ateliers vertrieben. Das heißt, werden immer mehr an den Stadtrand gedrängt. Das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Die Galerien in Berlin gleichzeitig haben es auch sehr schwer. Ich hatte eine Galerie in Berlin, die gibt es leider eben auch nicht mehr. Weil in Berlin zwar die ganzen Künstler sind und es gibt sehr viel sozusagen Kunstverkehr, aber immer noch relativ wenig Geld und relativ wenig Käufer, relativ wenig Klientel. Zu den Hochzeiten gab es ungefähr was wie 450 Galerien in Berlin. Davon haben jetzt einige wieder zugemacht und de facto wirklich von diesen 450 Galerien können, ich würde mal sagen, nicht mal ein Zehntel von der Kunst leben.
Werden Sie jetzt gleich zurückkehren, sobald die Ausstellung hier eröffnet ist?
Wenn man das jetzt hier schon ans andere Ende der Welt schafft und nicht runterfällt, dann muss man auch ein bisschen bleiben. Und ich werde noch Weihnachten und Neujahr in Deutschland gerne verpassen. Der Winter fehlt mir nicht. Und ich werde noch ein bisschen rumreisen. Ich werde wahrscheinlich noch nach Adelaide fahren, eventuell nach Kangaroo Island und vielleicht noch nach Tasmanien, wenn ich es schaffe. Und dann Anfang Januar erst zurück.
Klingt gut. Wir wünschen viel Vergnügen. Für unsere Zuhörer natürlich der Hinweis, Ihr Werk ist noch bis Mitte April hier zu sehen in der National Gallery of Victoria. Übrigens bei kostenlosen Eintritt, also der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Also vielen lieben Dank.
Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.